Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Meinen Gast, den stelle ich Ihnen heute mal mit einem Zitat vor. Das habe ich nämlich in seinem Buch gefunden. Und da heißt es: Ich bin in erster Linie Künstler, ein Künstler, der an Depressionen leidet. Ich möchte nicht der Depressive sein, der nebenbei noch Kunst betreibt. Und für alle, die Fragen haben zur Leidensgeschichte von Kurt Krömer, ist dieses Buch Der Rest ist Kunst. Ich begrüße jetzt den Komiker Kurt Krömer. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen. Moin.
Guten Morgen.
Ich hatte Depressionen. Das habe ich, ist vielleicht, muss man noch dazu fügen, ich habe gut aus der Depression herausgefunden.
Das müsste vielleicht in diesem Zusammenhang schon gleich erwähnt werden. Es geht in dem Buch um die Depression, und zwar von Alexander Beutzahn erzählt. Alexander Beutzahn ist der bürgerliche Name von der Kunstfigur Kurt Krömer. Obendrauf steht Kurt Krömer und dann wird angesprochen immer Alexander Beutzahn. Ja. Mich hat das bewegt in dem Buch. Also wer spricht da zu mir? Wer spricht da jetzt
zu mir? Das ist lustig, weil hätte ich das vorher gewusst, hätte ich noch ein Kapitel reingeknallt und hätte darüber geschrieben, wer bin ich eigentlich? Weil die Leute jetzt immer auf die Kunstfigur gehen und ich während der Interviews gemerkt habe, dass diese Kunstfigur gar nicht mehr existiert. Also dass, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre meiner Vita zurückgeht, fing das an bei dem anderen Buch, was Sie da auf dem Tisch zu liegen haben, über
Ausflug
die Reise nach
Afghanistan.
Genau, dass ich da gemerkt habe, da ist keine Figur mehr. Wenn Sie Schill Krömer gesehen haben mit Erika Steinbach zum Beispiel, frage ich mich rückwirkend, wo installiert man da eine Kunstfigur? Mhm. Also eine Kunstfigur heißt ja, das ist eine fiktive Person, der ich jetzt als Künstler eine Vita schreibe. Horst Schlemmer ist immer das beste Beispiel. Da weiß man, das hat 100% nichts mit H.P. Kerkeling zu tun.
Genau.
Das ist eine Kunstfigur, der schreibe ich eine Vita. Man sieht, er hat eine Perücke, er hat falsche Zähne. Und bei mir habe ich so gemerkt, ich habe mich da irgendwie rausgeschlichen.
Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. So heißt das Buch, in dem Kurt Krömer über seine Depression erzählt. Worauf wollen Sie hinaus mit dem Satz?
Weil du als Depressiver, wenn du Depressionen hast, bewegst du dich immer in so einer Gedankenwelt. Ich habe es immer genannt, die negative Depressionsschraube. Also du hast nur negative Gedanken, du katastrophisierst. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel heute verabredet sind um 15 Uhr, sagen wir mal, und sie sind um 15 Uhr nicht da, dann würde ich katastrophisieren und denken, ja, die mag mich nicht, die sagt jetzt ab. Also die findet mich total bescheuert, ruft mich aber auch nicht an. Also da ist sie auch noch unfreundlich. Sie ist unfreundlich mir gegenüber, sie kann mich nicht leiden.
Und sofort geht total was ab
und
im Kopf.
Sofort geht so die Katastrophe los. Dabei stehen sie im Stau, ihr Handy ist ins Wasser gefallen oder irgendwas anderes. Sie haben es vergessen. So, ne? Du hast so eine Gedankenwelt, eine total paranoide Gedankenwelt in deinem Kopf. Den ganzen Tag.
Ab wann kann man sich aber sagen, das glaube ich jetzt nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Wenn man sich das sagt, dann hat man es ja hinter sich. Vielleicht ist ja sowieso ganz gut in so einem Gespräch, weil ich denke, die Leute, die uns hören, der ein oder andere hat damit zu tun, fühlt sich angesprochen. Ist vielleicht ganz gut mit dem, weil Sie vorhin auch betont haben, ich hatte eine Depression.
Genau.
Mit dem Weg daraus vielleicht zu beginnen.
Ja, genau. Weil ich würde auch gar nicht, wenn ich jetzt depressiv noch wäre, würde ich nicht damit in die Öffentlichkeit gehen. Weil ich mich jetzt öffentlich jetzt nicht therapieren lassen möchte. Ich möchte auch kein Mitleid oder so. Sondern ich habe jetzt keine Depression mehr und möchte darüber berichten. Und mir fällt es leicht. So, ne? Weil ich vor der Sache in der Klinik, wo ich die große Angst vor hatte, war die Gruppentherapie.
Sie sind 8 Wochen in der Klinik gewesen.
Genau.
Sie haben sich selber eingewiesen?
Ja.
In einem Moment, wo Sie nicht mehr weiter konnten? Oder war das lang angebahnt?
Also das war, ich habe eine Zeit, ungefähr 2-3 Jahre vielleicht gehabt, wo ich so eine Odyssee hingelegt habe, wo ich von Arzt zu Arzt gerannt bin, weil ich dachte, mir geht's nicht gut. Ich fühle da was in mir, was nicht stimmt. So, ne? Und bin von Arzt zu Arzt gerannt, hatte mir irgendwann, das war dann kurz vorm Schluss, irgendwie meinen Hoden mal abgetastet und habe so einen Knubbel gefunden, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich es, ist Hodenkrebs. So, bin dann zum Urologen, habe Panikattacken bekommen, habe katastrophisiert, weil ich dachte, jetzt ist es klar. Ich habe dann nochmal nachgerechnet und war 20 Jahre lang nicht beim Urologen und habe mich da reingesteigert und dachte, okay, jetzt streut der Krebs halt, ne? Und bin rein kreidebleich. Der Arzt hat mir im Nachhinein gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor ihm gehabt, weil er wusste, wer da kommt. Er kannte mich aus dem Fernsehen und ist mit seinem Stuhl richtig so zurückgegangen, weil da jemand reinkam, der fix und fertig war, der nicht mehr bei Sinnen war. Er untersuchte mich und sagte, es ist alles in Ordnung. Und ich stand dann da und dachte, das kann doch nicht sein.
Das wäre eigentlich fast eine Lösung gewesen.
Ja, es hört sich total lächerlich und grausam an, dass da jemand ist, der sagt, ich hätte jetzt gerne die Diagnose Hodenkrebs bekommen, weil dann endlich Ruhe ist. So, ne? Und dann, ich war da noch 4, 5 Mal da. Und habe dann als Depressiver daran gezweifelt, dass das ein guter Arzt ist. Weil ich habe was in mir und es sieht keiner. Was ist das? Ne?
Sie führen ja ein Leben, was sehr, sehr vollgestopft ist. Also als Künstler, Sie haben viele Drehs, Sie sind in der Öffentlichkeit, da steht man auch unter einem gewissen Druck. Sie sind alleinerziehender Vater. Wenn man sich da diese Tage vorstellt, kann es ja auch zum Beispiel ein Burnout sein.
Ja, war es auch sicherlich vor ungefähr 12 Jahren. Vor 12 Jahren hatte ich die erste schwere Panikattacke, die über den ganzen Tag ging, wo ich auch nicht wusste, was jetzt passiert. So, da wusste ich auch nicht, dass das Burnout heißt. Ne? Burnout ist ja jetzt auch keine Erkrankung, sondern ist halt eine Erschöpfung. Du bist an einem Punkt, wo du zu viel gemacht hast und dann zusammenbrichst. Und dieses viel machen heißt nicht nur, du hast viel gearbeitet, sondern du warst in einem depressiven Zustand und die Gedanken haben sich so schnell in deinem Kopf gedreht, dass du ausfällst.
Aber es ist eben keine Depression in dem Sinne, wie Sie sie durchlitten haben. Wann kam der Punkt, ich gehe in die Klinik?
Die letzten 2 Jahre war ich nicht mehr lebensfähig. Du unterscheidest ja eine Depression in leichte, mittlere und schwere. Also die leichte Depression wird behandelt, indem du einmal in der Woche 1 Stunde Therapie machst. So, das ist die leichte Depression. Die mittlere Depression heißt, du gehst einmal in der Woche zur Therapie und kriegst Antidepressivum noch obendrauf. Eine schwere Depression heißt, du bist komplett lebensunfähig. Du musst sofort behandelt werden. Das ist wie, wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben einen Herzinfarkt. So, da ist jetzt nicht die Frage, warte ich noch eine Woche oder nicht, sondern du musst sofort behandelt werden.
Aber das muss man sich ja erstmal eingestehen.
Das, klar. Also ich habe da panische Angst vor gehabt. So, ich bin ja trockener Alkoholiker, der seinen Entzug damals selber in die Hand genommen hat, weil ich panische Angst hatte vor dieser Klinik, weil ich da Sachen reinprojiziert habe, wie das in so einer Klinik zugeht irgendwie. Ich hatte Angst. Es war jetzt nicht so, mir wurde gesagt, das ist jetzt nur noch klinisch irgendwie in die Hand zu bekommen. Und dann dachte ich, okay, der Leidensdruck ist aber auch so groß, dass ich das jetzt machen muss. Weil du denkst natürlich immer, irgendwo auf der Welt gibt es so eine Wunderpille, die du schluckst und dann ist alles vorbei. Und wenn du in einem kranken Zustand hörst, du musst 8 Wochen in die Klinik. Also da geht es jetzt nicht um, was man oft verwechselt bei Depressiven, um eine schlechte Laune oder um eine Stimmung oder um Hysterie
so
oder
bisschen.
So. Ja.
Also haben Sie durchgehalten irgendwie? Und bei Ihnen heißt ja durchhalten nicht nur den Alltag bewältigen, sondern durchhalten heißt ja, Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Also einen vollkommen anderen Gemütszustand hervorzurufen und den auch vorzuspielen? Oder wie ist Ihnen das in der Zeit dazwischen
gelungen? Da wäre ich mal drauf angesprochen, wie ich das geschafft habe, da abends auf die Bühne zu gehen und die Leute zum Lachen zu bringen. Viel schwieriger ist ja der Aspekt, alleinerziehender Vater zu sein. Mhm. Also wenn Sie auf eine Bühne gehen, dann sitzen in meinem Fall da 1.000, 2.000 Menschen. Und es ist einfach. Also ich habe keine Probleme auf der Bühne. Da ruft keiner an und sagt, jetzt hier Druck, du hast eine Deadline, in 5 Minuten komme ich vorbei. Also du musst diese ganzen unangenehmen Dinge des Lebens hast du auf der Bühne in diesen 2 Stunden nicht.
Ach, dann ist das quasi Pause von der Depression
das
gewesen.
Das war für mich ein großes Geschenk, dass ich da 2 Stunden raus, also mich selber rausnehmen konnte und wusste, also von 20 bis 22 Uhr bis 22:30 habe ich persönlich keine Probleme. So, die Probleme gab es davor, vor dem Auftritt und danach dann halt. Ne? Und natürlich kurz vor der Klinik war es dann auch auf der Bühne spürbar, dass ich so in ruhigen Sekunden, Minuten gesprochen habe, gespielt habe und parallel auch dachte, jetzt sind noch 10 Minuten und dann fällst du wieder ins schwarze Loch, dann kommt der schwarze Hund wieder.
Dann kam der schon von hinten so an. War die haben gesagt, trockener Alkoholiker, war die Alkoholsucht auch schon Flucht vor der Depression?
Ja, also im Nachhinein in der Klinik habe ich das gelernt, dass ich getrunken habe, um die Depression, von der ich damals noch nicht wusste, dass ich die damit ertränkt habe.
Wir haben im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur Kurt Krömer zu Gast. Wir sprechen über Ihre Depression oder Ihren Weg da raus. Und als Sie Ihre Depression durch die Klinik hinter sich gebracht haben, durch den Klinikaufenthalt, sind Sie in die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben in Ihrer Sendung Schick Krömer, das ist ja so ein Format, in dem Sie den Leuten doch sehr unerbittlich auf den Zahn fühlen, also fast ja mehr so eine Art Verhör. Da war Ihr Komikerkollege Thorsten Sträter zu Gast. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her, ungefähr war im März letztes Jahr. Ne? Und nach einer Viertelstunde ging es dann um ihrer beider Depression, weil Sträter hatte das schon, hat schon lange von seiner Depression.
Der hat das publik gemacht, hat auch Nummern darüber geschrieben und führt die in sein Programm auf.
Das war dann ja ein sehr intensives Gespräch. Weiß nicht, kann man sich vorher vornehmen, so ehrlich bin ich dann?
Ja, das war schon so, das kann man vergleichen mit, ich springe jetzt aus dem Fenster und hoffe, dass da unten Friedrich Küpersbusch irgendwie eine Matratze hingelegt hat, damit der Aufprall nicht so doll ist.
Ja.
So, das war schon, also das hat auch Überwindung gekostet. Und dann dachte ich aber, komm, jetzt raus damit. Weil es mir halt im Kopf rumschwirrt. Es war 5 Monate nach dem Verlassen der Klinik. Und es war so massiv, dass wenn mich einer gefragt hätte, wie geht's dir, was hast du die letzten Wochen gemacht, hätte es 2 Möglichkeiten gegeben. Ich hätte lügen können, hätte sagen können, du, bestens, ich war im Urlaub, mir geht's richtig gut. Das wäre gelogen. So, ich hätte mich da verstrickt, weil wenn sie mich gefragt hätten, wo waren sie vor 5 Jahren im Urlaub, hätte ich auch lügen müssen, hätte sagen müssen, ja, in Spanien. Aber eigentlich war ich zu Hause, war depressiv und habe es nicht geschafft, den Urlaub zu buchen. Und dann dachte ich, das wird jetzt ja in so einer Verstrickung landen.
Also ich lüge nicht mehr.
Da komme ich nie wieder raus. Deswegen wollte ich es öffentlich machen.
So, und dann hatten sie es öffentlich gemacht. Da haben sie ja eben gesagt, dann sind sie losgesprungen. Als das dann abgedreht war, wie haben die Zuschauer reagiert? Das ist ja auf eine unglaubliche Resonanz gestoßen. Sind Sie da, hatten Sie sich darauf vorbereitet?
Nee. Also ich habe es ja im Buch geschrieben, dass Thorsten Sträter dann bei mir in der Garderobe saß danach und sagte, so, jetzt kannst du dich aber darauf einlassen, dass da jetzt eine Flut an Nachrichten auf dich zukommt, wo ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet habe. Ich hatte mich ein Jahr, glaube ich, vorher geoutet als trockener Alkoholiker, als 10 Jahre trockener Alkoholiker. Da gab es auch Resonanz, sehr positive, sehr wohlwollende, das fand ich gut, war aber mit dem Outing der Depressionen nicht zu vergleichen. Es waren... Ich nehme mal an, 5.000, 6.000 Nachrichten, die mich erreicht haben, wo ich wusste, das kann ich in diesem Leben alles nicht beantworten. Wo klar war, also ich muss die Geschichte jetzt mal aufschreiben und dann...
Deswegen das Buch.
Ja, da kann ich Sie darauf verweisen und sagen, wenn Sie die ganze Geschichte haben wollen, dann kaufen Sie sich das Buch oder hören sich irgendwann das Hörbuch an. Und es hatte auch einen schönen therapeutischen, eine schöne
eine
therapeutische Maßnahme, das aufzuschreiben, aus meinem Kopf rauszukriegen und dann endgültig zu sagen, ich habe gut aus der Depression herausgefunden, das Thema ist für mich erledigt.
Sich eine Depression einzugestehen, das ist das eine. Sich Hilfe zu holen, ist ein unglaublich schwerer Schritt. Sie hatten wahrscheinlich auch Angst, so nach dem Motto, diese Künstlermacke gehört ja auch zu mir.
Die Künstlermacke, ich hatte auch Angst davor, was ist jetzt, was denken denn die Mitpatienten jetzt?
Die kennen sie ja.
Verscheißert der uns jetzt hier die ganze Zeit oder tut er uns weh durch seine schroffe Art, die man halt aus dem Fernsehen so kennt? Will der jetzt hier eine Extrawurst haben? So? Das in einem depressiven Zustand war sehr quälend, weil ich so dachte, boah.
Aber Sie waren nicht alleine, da Sie sind in diese Gruppengespräche gegangen.
Ja. Und ich habe vorher mit den Ärzten geredet, habe gesagt, sagen Sie mal, ich habe da große Angst vor dieser Gruppentherapie, kann ich das weglassen? So. Und dann wurde mir schnell nahelegt, dass es gut ist. Und im Endeffekt war die Sache, vor der ich die größte Angst hatte, die Gruppentherapie, war zum Schluss das Schönste eigentlich. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, dass wieder Gruppe war.
Was war da schön?
Das Spiegeln, so, dass du als Depressiver sitzt du zu Hause und denkst, das hab nur ich das Problem, das versteht keiner, ne? Ist ja auch so, du stößt immer auf Unverständnis, du verstehst es selber nicht so, ne? Und dann hast du immer dieses Kleinmachen, dass ich denke so, ach Mensch, ich bin berühmt, ich habe eine Fernsehsendung, ich verdiene gut Geld, ich darf mich da nicht beklagen. Also ich darf jetzt nicht in so eine Klinik gehen und sagen, mir muss jetzt geholfen werden. Das wäre dann
schlecht.
Das wäre ungerecht. Anderen geht es noch viel schlechter und so. Ne? Und das lernst du schnell in der Gruppe. Also wir hatten einen Fall, eine Frau hat über eine sehr krasse Sache gesprochen, die in ihrer Familie stattgefunden hat. Danach war ich dran. Und dann habe ich gesagt, das, was du jetzt erzählt hast, war so krass. Ich möchte jetzt nicht über meine Sache reden, weil das ist jetzt nicht so krass. Da grätschte die Therapeutin sofort rein und sagte, nee, das ist genau das Problem. Selbst wenn Sie nur das Problem heute haben, dass Ihr ein Fingernagel eingerissen ist, dann reden Sie darüber. Vergleichen Sie nicht, dem geht es schwieriger oder schwerer. Ich darf jetzt darüber nicht sprechen. Immer sprechen. Nie vergleichen, nie sagen, der steht kurz vorm Sterben, also bin ich jetzt mit meiner Krankheit nicht so wichtig.
Also wissen Sie, was mich total irritiert hat, war, als ich gelesen habe, dass Sie diese Therapie, von der Sie jetzt so sprechen und die so intensiv war, dass Sie die unterbrochen haben nach 4 Wochen, um zu drehen. Da haben Sie wieder Schick Römer gedreht und Also da habe ich so gedacht, wie kann man das denn machen? Also wie kann man denn da den Schalter umlegen? Und dann wieder zurückgegangen.
Für mich war es wichtig, dass die Depression das nicht erreicht, dass ich nicht mehr arbeiten kann. So. Mhm. Das hat ja die ganze Zeit den Druck erzeugt, dass ich so dachte, wenn ich mich nicht mehr um meine Kinder kümmern kann, dann so geht das nicht. Das schreibt mir die Depression nicht vor. Und die Depression schreibt mir nicht vor, ob ich arbeiten gehen darf oder nicht. Ne?
Da war dann schon so ein bisschen ein Kampfgeist da.
Ja, auch so eine Sturheit, dass ich gesagt habe, so nicht. Weil ich weiß, also jetzt im Nachhinein hätte ich sagen können, okay, hätten wir darauf verzichten können vielleicht so. Ne? Vielleicht würde ich jetzt aber auch hier sitzen und sagen, irgendwie, es hat mich sehr geärgert oder es ärgert mich bis heute, dass ich es nicht versucht habe. Mhm. Wenn man sich die Sendung anguckt mit Boris Palmer zum Beispiel, in dem Fall.
Die ist in der Zeit entstanden.
Genau, da denke ich rückblickend, okay, auf die hätten wir verzichten können, weil man da gesehen hat, ich war so in Watte gepackt, dass ich gar nicht mehr gekonnt habe. Ich bin gar nicht drauf eingegangen, was der da von Blödsinn erzählt hat.
Sehen Sie, haben Sie diese Show jetzt gesehen? Ich habe die beispielsweise ganz anders gesehen.
Ja?
Dass Schick Römer, also das ist eine Show in einer Verhörzelle mehr oder weniger. Da sitzt also der Delinquent oder die Delinquentin und wird dann von ihnen verhört. Und sie machen das auch, indem sie jemandem ständig über den Mund fahren, indem sie die Worte im Mund umdrehen, mutwillig missverstehen, auch beleidigen.
Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich beleidige Leute, dann ich würde jetzt zu Ihnen nicht sagen, aus dem Dings heraus hier, Sie sind ein bisschen doof, sondern ich würde sagen, Sie haben das und das gemacht. Ne? Mhm. Ich bin ja dann mit Friedrich Küpersbusch zusammen mit der Redaktion irgendwie und wir gehen die Vita des Gastes durch. Also wenn jetzt ein Philipp Amthor irgendwo auf dem Marktplatz irgendwie sich lustig macht über, in Anführungszeichen, Menschen mit Ölaugen, dann ist das bescheuert, dann ist das doof und dann finde ich den bescheuert.
Ja.
So, da ist das dann schon, das ist beleidigend, aber es ist nicht einfach so jetzt, dass ich da Leute vorführe oder sage, ich lade mir jetzt kleine Kinder ein und sage zum Schluss, ich bin der Stärkste. So, ne?
Das war Ihnen auch immer wichtig zu sagen, das muss auf Augenhöhe passieren. Ne?
Ja, also, genau. Wir haben viele Gästevorschläge, wo ich dann sage, nee, den oder die möchte ich nicht einladen, die kann sich nicht wehren oder er. So, das ist unfair.
Aber es ist so ein ständiges Kampfformat. Ich habe so, wie fühlen Sie sich dabei in dem Moment? Macht das Spaß?
Die Art und Weise, eine Talkshow zu führen, finde ich für mich sehr passend, ist gut. Damals war es die internationale Show, das war so eine Persiflage auf Talkshows. So, ne?
Wenn Sie die Fragen stellen, wollen Sie die Antwort eigentlich hören?
Ja.
Wollen Sie wirklich die Antwort
hören? Ja, ich will die Antwort hören und bin dann immer dabei, irgendwie zu gucken, lügst du mich jetzt gerade an oder nicht? Oder weichst du mir aus? Ne? Wo man dann zwischengrätscht und sagt, das war jetzt gerade nicht die Frage. So. Und das macht schon Spaß, wenn du jemanden hast, der auf Augenhöhe ist, der sich wehren kann. Ne? Weil ich kriege ja auch zurück, also verbal wird ja zurückgeschlagen. Ne?
Also nochmal auf den Boris Palmer, also den Oberbürgermeister von Tübingen und dessen Parteiausschussverfahren bei den Grünen jetzt ja läuft, zurückzukommen, die Show. Also in Watte gepackt habe ich sie absolut nicht empfunden, können sich die Leute ja auch im Netz noch angucken. Ihre Formate gehen ja immer auf dieses Prinzip Grenzüberschreitung. Ne?
Ja, das war damals die internationale Show, da war die Grenzüberschreitung, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Also ich habe da Karteikarten in der Hand gehabt, wo da vorne war das Logo drauf, auf der anderen Seite waren die blank. Da
ganz anders als ich habe hier ganz viele Fragen aufgeschrieben.
Sie sind super vorbereitet. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir drehen das um, Sie sind der Gast und ich frage Sie, wer sind Sie eigentlich?
Haben Sie sich überhaupt mal gefragt, warum die Leute in Ihre Shows kommen? Weil ich frage mich das manchmal, warum die sich so vorführen lassen.
Das frage ich mich auch.
Kurt Krömer ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie sind wohl der bekannteste Neuköllner, würde ich mal sagen. Und zwar von Geburt an. Sie sind in Neukölln geboren und im Wedding aufgewachsen.
In Neukölln geboren, im Wedding aufgewachsen und dann, muss ich dazu sagen, bin ich in Berlin bestimmt 25 Mal umgezogen. Aber also, das, was hängen bleibt, ist der Neuköllner und das finde ich gut.
Ja, das, was hängen bleibt, ist vielleicht auch so, also Sie, wenn ich ganz kurz ausholen darf, Elternhaus, also Ihr Vater Tischler, Ihre Mutter Schneiderin, also würde ich mal sagen, so ein Arbeiterhaushalt.
Absolut.
Arbeiterfamilie, auch mit so einem gewissen Stolz?
Ja, ich glaube, das spiegelt sich auch in all meinen Formaten jetzt im Fernsehen wieder, dass ich von meinem Vater zum Beispiel gelernt bekommen habe, so hör da nicht immer auf die Obrigkeit. Also ein Arzt, nur weil er einen weißen Kittel anhat, kann er nicht über Wasser gehen. Ne? Oder dass er auch gesagt hat, wenn du dich jetzt prügelst, dann bitte immer mit jemandem, der einen Kopf größer ist. So, habe ich nie gemacht, ich habe mich nie geprügelt, aber so bei Schick Römer ist das Prinzip da, das ist dass ich sage, also der kann gerne zwei Nummern größer sein als ich irgendwie, mir komplett überlegen, so ein Kretsche oder so ein Prinz Markus oder so, ne? also völlig drüber, wo ich denke, da komme ich mir gut bei vor, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt auf die Straße und ich verprügel verbal jetzt jemanden, der viel stärker ist als ich.
Das ist interessant, dass Sie das so ansprechen, weil also ich wollte auch auf Ihren Vater zu sprechen kommen. Also in früheren Interviews haben Sie viel von ihm erzählt, also dass er so ein Alt-68er war, langhaarig, aufsässig. Ne?
Das, was Sie jetzt aufmüpfig, anarchistisch, stur. Ja.
Genau. Aber im Buch kommt noch was ganz anderes zur Sprache, nämlich dass Ihr Vater ein Schläger war.
Ja, ja.
Also haben Sie sich vor ihm schützen müssen? Wie hat das?
Ich hatte Angst immer. Also bei uns war es zu Hause so, dass wir wurden als Kinder nicht geschlagen. Also ich habe keine Gewalt erfahren, so. Hatte aber immer Angst, so, weil mein Vater halt in Kneipen unterwegs war abends und sich da geprügelt hat. Und das ging dann so weit, dass die Leute ins Krankenhaus mussten. So. Also der hat da richtig zugelangt. So. Deswegen hatte ich immer Respekt und Angst vor meinem Vater. So, hab diese Seite auch gehasst. So, ne? Ich hab ihn gehasst und ich hab ihn auch geliebt. Ich hab ihn geliebt für die Anarchie, für dieses Sturbleiben, so dranbleiben, für den Gerechtigkeitssinn, den er hatte, so die Schwächeren schützen und sich dann eben mit den Stärkeren anlegen. Ne? Das, ich glaube, das ist so eine Liebe, die kann man nur, so eine Hassliebe, die kriegt man nur bei einem Vater hin. Bei jedem anderen Menschen hätte ich gesagt, pass mal auf, mit dir möchte ich in meinem Leben nichts mehr zu tun haben. Weil ich bin kein Schläger. Ich unterstütze das nicht, finde das nicht toll. Es ist widerlich.
Ja, Schläger auf so einer verbalen Art. Sie haben ja gerade eben die Schickrümer gesagt, ob das nicht auch so eine Art von Prügelei ist. Ne?
Ja, es ist, ich habe das mit rübergenommen. Ich habe auch diese cholerische Art, die ich auf der Bühne habe. Irgendwie, das ist für mich eine Persiflage. Also das ist mein Vater. Ich kann sie auf zwei Arten jetzt hier anbrüllen. Auf die Art, dass sie Angst kriegen vor mir. Ich kann sie aber so anbrüllen, dass sie lachen müssen. So, das ist ja das, was im Theater dann stattfindet. Da ist ja nicht 2000 Menschen, die Angst haben und denken, hoffentlich geht der bald weg, sondern die lachen darüber, weil die merken, der überspitzt das ja. Der macht hier aus einer Mücke einen Elefanten und schreit hier rum wegen Pillefitz.
Ist das, also Sie sagen, die haben das mit rübergenommen, ist das auch eine Auseinandersetzung mit, quasi mit früher?
Es ist für mich immer noch, also lustig, ich habe ja meinen Lieblingskomiker meiner Kindheit, also bis heute noch, ist Louis de Funès. Also dieses cholerische, wo ich als Zwölfjähriger da saß und mich totgelacht habe. Wo manchmal haben wir Filme mit Louis de Funès uns angeguckt, die hat 5 Stunden gedauert, weil wir immer zurückgespult haben, wir haben auf Pause gedrückt, wir haben gelacht und so. Und da ist es ja auch dieses Prinzip, er tritt immer nach unten und buckelt halt nach oben. So, das ist auch das, was ich auf der Bühne mache, dass ich sage, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich liebe es, heute Abend hier in Bielefeld zu sein. Und dann mache ich öffentlich meinen Techniker nieder und sage, das ist dein letzter Tag, ich werde dafür sorgen, dass du in Deutschland keine Jobs mehr bekommst. Das ist genau dieses Prinzip, ne?
Ja. Ja, wobei Sie sagen, also Ihr Vater hat das Prinzip, hatte er nicht. Sie haben eben gesagt, Sie haben sich nie geschlagen, aber Sie sind ja, also Sie mussten sich ja wehren durchaus. Also das habe ich jetzt eben, glaube ich, auch aus dem Buch, Mobbing war ein Thema in ihrer Schulzeit.
Ja, ich war halt so klassisch dick in der Pubertät und dann, ja, so wie das da bei Kindern halt ist, da ist es halt das Körperliche, du hast ein körperliches Manko, weil du dick bist und dann man weiß, wie grausam Kinder sind und ich habe mich dann verbal gewehrt. So, meine Waffe war dann halt die Sprache und habe die damit alle klein gemacht.
Also jetzt nicht der Klassenclown, das waren Sie eben nicht?
Nee. Ne? Ich habe von meinem Deutschlehrer damals, von meinem Klassenlehrer, der hieß Herr Krömer, von dem habe ich auch mir den Namen ausgeliehen. Den hatte ich jahrelang später, als ich schon im Fernsehen war, nochmal getroffen und habe ihn gefragt, also mir war mal wichtig, war ich doof oder weil so notentechnisch war es schlecht halt. Ne? Ich war meine Frage immer, war ich jetzt doof oder was war da los? Und er sagte so mit so einem Lächeln im Gesicht, nee, doof warst du nicht. So, du warst aufmüpfig und eine Sache möchte ich dir mal sagen, du hast dich immer mit den richtigen Lehrern angelegt. Also den Doofen. Ich konnte das im Lehrerkollegium nicht sagen, wenn die sich beschwert haben. Ne? Wenn die Sachkundelehrerin kam und hat gesagt, ja, Alexander hat mich wieder geärgert, auf die Palme gebracht. Das waren die Richtigen. Das waren die Lehrer, die immer gesagt haben, ich muss ja nichts lernen, ich habe ja schon. So. Ich brauche ja kein Geld, ich verdiene das ja. Ne? Also immer dieses Kontraproduktive. Also du sollst mir eigentlich was beibringen, aber bist so passiv-aggressiv. So. Macht mir alles keinen Spaß hier, aber ich muss es ja machen. Ich bin ja deine Lehrerin oder dein Lehrer halt. Ne?
Also dieses sich mit den Richtigen anlegen zieht sich also auch so durch, ne?
Ja.
Also wann ist denn da eigentlich diese Kunstfigur entstanden, beziehungsweise wann ist da der Wunsch, auf der Bühne zu sein, entstanden? Weil der scheint mir, wenn ich so in ihrer Vita gucke, eigentlich von Anfang an da gewesen zu sein, oder?
Der war, also als ich Louis de Funès geguckt habe,
das werde ich.
Da wusste ich nicht, dass ich das mache. Also ich hätte niemals die Größe besessen oder den Größenwahn, dass ich sage, ich mache das jetzt auch, weil ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Da ist ja keiner, der sagt, ja, ich kenne jetzt den Hans, der ist beim Theater, der ist Schauspieler. So. Wir hatten überhaupt keinen Kontakt. Ich wusste als Arbeiterkind nicht, dass es ein Theater gibt. Mhm. Ich dachte, jeder Schauspieler dreht Filme.
Dann, ach so.
So, ja, ne? Das ist ein Zufall. Du erzählst irgendwo einen Witz und dann kommt ein Produzent und sagst, hier, du kannst jetzt, wir nennen dich Louis de Funès und wir machen 1000 Filme mit dir, ne? Also das war in mir drin, es schlummerte in mir, das Talent, aber ich habe dann mit 18 oder so, habe ich meine Lehre abgebrochen mit 17,5 und mit 18 stand ich dann halt doof da, weil ich hatte keine Ausbildung, war auf dem Niveau von einem Hilfsarbeiter, war dann auch auf dem Bau, war putzen gewesen und so und dachte dann immer, also Künstler ist eine Option, weil jetzt den Wischmopp hier zu schwingen in der Grundschule, wo ich damals sauber gemacht habe, das wirst du jetzt nicht 44 Jahre bis zur Rente machen, also da muss was kommen und ich hätte das jetzt gerne so, dass ich bekannter Künstler werde.
Ja, ein schöner Vorsatz so.
Ja, da, es ging ja, also eigentlich war es genial, weil ich habe ja alles, alle Türen hinter mir zugeschlagen. Mhm. Also die Lehre war abgebrochen, da war ja nichts. Es musste ja irgendwas kommen.
Ja, und dann haben sie ja, also der Weg war ja doch ein sehr, sehr steiniger.
Ja, ja, da
also
waren dann 10 Jahre hat es ungefähr gedauert.
Bis, wo sie bis vor 2, 3 Leuten aufgetreten sind.
Der erste Scheck kam, wo man dachte, ja. Also jetzt glaube ich, jetzt das, heute ist der erste Tag, wo ich mal meine Miete bezahlen kann.
Wie haben Sie ihn da durchgehalten? Also das muss ja ein Riesenglaube an sich selber gewesen sein.
Ja, war es auch. Also wie gesagt, der geniale Schachzug war erstmal keine Ausbildung.
Möglich.
Es war nichts möglich. Es war einfach nur ein Weg möglich und das war die Bühne halt. Ne?
Das machen wir und jetzt dann, ja aber nicht zum Tipp für alle.
Nee, würde ich auch keinem raten.
Jungen Menschen, würde die ich, uns jetzt nee, anhören, nee, das, also der Tipp, alle Türen zuschlagen, keine Lehre, keine Ausbildung.
Das ist immer das Ding, wo man dann irgendwie jetzt in meinem Alter mit 47 dann rückblickend sagt, Talent ist wichtig und Glück ist auch wichtig. Und bei mir war es dann irgendwann auch Glück.
So. Naja, und sich durchbeißen, aber wenn man, ich meine, man muss ja erstmal die ganzen Namen,
also
die ganzen
lieben.
Abende.
So, wir lieben, glaube ich, alle die Menschen, wo man merkt, der oder die lebt das, was sie er da macht. So, ne? Das ist immer, da bin ich immer begeistert, wenn ich merke, boah, für dich ist es gar kein Beruf mehr. Das ist eine Leidenschaft, der du danach gehst.
Ne? Und bei Ihnen?
Bei mir genauso. Also bei mir ist auch klar, es ist ein Beruf. So, wenn ich beim Arzt bin, schreibe ich rein Komiker oder Starjournalist oder Buchautor oder
aber
Synchronsprecher.
Aber nie Comedian, ne? Oder?
Nee, Comedian finde ich irgendwie, überlasse ich den Journalistinnen und Journalisten, dass sie können mich auch Comedian, aber ich würde mich selber Komiker nennen. Ich weiß auch gar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Komiker und einem Comedian. Also,
na, da machen wir nochmal eine andere Sendung draus. Ja. Komiker, haben wir ja eben gesagt, Sie sind Komiker. Und jetzt ist der Komiker, hat mal was gemacht, wo ich sehr überrascht war. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Sie sind auf Afghanistan Truppenbesuch gewesen, 2012. Und haben darüber dann und über eine zweite Reise ein Buch geschrieben, was auch irgendwie. Also ich glaube, Sie wollen sich nicht festlegen lassen, sowieso nicht festlegen lassen.
Ich möchte nicht
auf
in
etwas,
diese
ne?
berühmte Schubfach gesteckt werden, dass da jetzt gesagt wird, Kurt Krömer ist ein Komiker, der immer Witze macht über seine Freundin, die Sachen nicht rafft oder so, Punkt. Also deswegen, ich bin Buchautor, ich bin Kriegsberichterstatter, will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin Synchronsprecher, ich bin Moderator, ich bin Theaterschauspieler, ich bin TV-Schauspieler, Kinoschauspieler, also da ist, ich möchte da alles machen und wie gesagt, ich glaube, Afghanistan war ja, bin ja Totalverweigerer, Kriegsdienstverweigerer, ich habe weder Wehrdienst noch Zivildienst gemacht, ich bin untergetaucht 2 Jahre lang, die Bundeswehr hat mich gesucht und im Nachhinein haben die mich dann 4, 5 Mal angefragt und ich habe immer gedacht, sag mal, ich muss da eine Akte bei euch haben, ihr müsst doch wissen, was bei mir los war. Und habt ihr das dann auch gefragt? Ja, ja, wir wissen das, aber wir würden Sie gerne zur Truppenbetreuung einladen. Und das fand ich so absurd.
Die Anfrage ja, aber wie fanden Sie das denn, die Idee als Truppenbetreuer?
Völlig, völlig absurd. Also ich habe dann auch gesagt, so, weißt du, jetzt, ich komme jetzt nicht vorbei und mach da meine Mätzchen, sondern ich bringe halt ein ganzes EB-Team mit, ein Kamerateam irgendwie und ich möchte da filmen und ich trete für euch gerne auf, aber ihr müsst mir hundertprozentig zusichern, dass ich alles filmen darf, was abgeht da in diesem Camp halt. Ne?
Und was war Ihr Interesse? Was wollten Sie
also,
von den Soldaten?
Ich war auf so eine perfide Art und Weise irgendwie begeistert davon, dass ich ins Ausland gehe, dass ich auf einmal in einem Land stehe, wo man mich sprachlich gar nicht versteht und dann auch noch in ein Kriegsgebiet, wo ich dachte, wer von uns wird eingeladen, sich das mal anzugucken. Also wie Krieg funktioniert, also was da abgeht. Was ist jetzt so ein Camp da in Mazar-i-Sharif oder in Kabul? Wie ist das da? Ich durfte da gar nicht raus zum Beispiel. Ne? Ich stand dann
von
unter
dem Land
Schutz,
haben Sie gar nichts mitbekommen.
Ich stand unter dem Schutz der Bundeswehr und es war mir verboten. Die hätten mich eingesperrt, weil ich gesagt hätte, ich kletter jetzt hier über die Mauer und gucke mir mal Kabul an. Deswegen war auch klar, dass ich da nochmal hin möchte, in den zivilen Teil nach Afghanistan. Ne?
Aber Sie haben jetzt erstmal das Camp kennengelernt. Also weil wir vorhin darüber gesprochen haben, also wenn man eine Frage stellt, will man eigentlich wirklich die Antwort hören, hört man eigentlich zu.
Ja.
Also Sie sind ja, denke ich mal, als Totalverweigerer mit einem gewissen Bild von Soldaten da auch hingefahren.
Daraus ist Schick Krömer und alles entstanden. Dadurch ist entstanden, ich lade mir Gäste ein, die ich nicht verstehe. So, ich gehe als Kriegsdienstverweigerer in ein Land, wo ich mit 18, da hätte ich noch gesagt, irgendwie seid bescheuert, vielleicht hätte ich die mit Steinen beworfen oder so. Ich hätte einfach ein Feindbild gehabt und davon hätte ich nicht abgerückt. So, also ich finde dich bescheuert und es bleibt so, 30 Jahre lang, da kannst du machen, was du willst. Und ich war damals an so einem Punkt, wo ich dachte, aber geh doch mal hin und guck mal, ob du das verstehst. So, ne? Ich bin jetzt immer noch gegen Krieg. Wenn ich jetzt 18 wäre, würde ich wieder total verweigern und sagen, ich mach das nicht. Aber ich bin in Köln war das, wo man in die Bundeswehrmaschine einsteigt und dann nach Kabul fliegt. Da ist vor mir, war ein junger Mann, der war 20, der hatte einen Rucksack auf, da guckte hinten eine Diddelmaus raus. Wo ich dachte, das ist grausam. Das ist, also du bist jetzt jemand, ich beschütze dich, ich nehme dich in den Arm, wenn die Bombe fällt, aber nicht andersrum. Ne? Ich habe die Soldaten kennengelernt, die hast du nur angepiekt und hast gefragt, sag mal, wie geht's dir? Du hast einen Monolog von einer Stunde von dem bekommen, weil keiner mit denen redet. Jeder tut die ab und sagt, wenn die traumatisiert nach Hause kommen, dann sagen alle, naja, hättest du ja vorher wissen müssen, du bist halt Soldat und so. Ne? Und so einfach ist es halt nicht.
Also hat sich Ihr Bild verändert? Oder?
Ich verstehe das ein bisschen. So. Mhm. Ich bin immer noch gegen Krieg, ich bin immer noch dagegen, irgendwie Soldaten auszubilden, irgendwie, aber ich habe es ein bisschen besser verstanden und verteufel Soldaten nicht zu 100%. Mhm. Also nicht mal zu 1%, weil die, das ist wie mit Polizei halt, ne?
Ja,
mit
wir sind 18, ja jetzt in diesem Moment ja gerade.
Ich habe in Kreuzberg gelebt, irgendwie 1. Mai. Ich habe genau da gewohnt. Ja. Die scheiß Bullen waren das für mich, ne? Alles scheiße, Schweinesystem. Heute ist es so, was ist, wenn jetzt was passiert bei mir zu Hause? Mhm. Ich habe Kinder, da bricht einer ein. Wen rufe ich an? Die Polizei. So, also, ne, das ergibt auf der einen Seite Sinn. In vielen Sachen ergibt es vielleicht keinen Sinn, aber es ist vonnöten. Und ja, das ist genau, was Sie sagen. Jetzt ist es ja soweit. Wir brauchen jetzt Soldaten. Also brauchen wir die jetzt? Stelle ich mich jetzt hier im Deutschlandfunk hin und sage, nee, brauchen wir nicht. Ist verboten, das ist bescheuert. Also ich weiß es nicht.
Also auf jeden Fall Gespräche geführt, die irgendwie dann doch zu einem vielleicht vielfältigeren Bild geführt haben. Und dann haben Sie aber eben auch noch Afghanistan außerhalb des Camps besucht, also später in einer zweiten Reise. Beides ist in diesem Buch dann irgendwie miteinander verquickt. Sie haben da auch wieder viele verschiedene Einblicke gehabt. Was für ein Land haben Sie da kennengelernt? Das ist also nochmal zu sagen, 2012, da ist schon wieder viel passiert.
Naja, eigentlich müsste ich nochmal hin.
Haben Sie noch Kontakt zu den Leuten, die Sie kennengelernt haben?
Ich habe zu meinem Kumpel Harun, der jetzt mein bester Freund ist, Harun Kaga, der mich da durchgeführt hat, der beste Kontakte hatte auch irgendwie und mir das Land erklärt hat. So, ne? Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich heute noch habe, wenn ich jetzt in ein Land fahre wie Griechenland, wo es nicht um Krieg geht, aber wo ich sage, ich muss unbedingt einen Menschen haben, der das Land kennt. Das habe ich so mit rüber gerettet. Ich fahre nicht mehr in ein Land und mache Sightseeing und gehe shoppen oder so, sondern ich will dann einen Guide haben, eine Frau, einen Mann, der sich komplett auskennt. Ne? Und eigentlich müsste man jetzt nochmal nach Kabul fahren und gucken, was ist denn jetzt eigentlich passiert, wo die Soldaten nicht mehr da sind. Also, man weiß im Vorfeld schon, dass es überhaupt nichts gebracht hat. So. Man hätte sich das sparen können, aber auch hier hätte ich jetzt keine Alternative. Ich weiß nicht, wie man das macht. So.
Ich würde Sie gerne noch was fragen, weil Sie jetzt immer wieder auch Ihre Kinder erwähnen. Wir wollen nicht detailliert darüber sprechen, aber Sie sind alleinerziehender Vater von 4 Kindern. Das ist ja sehr ungewöhnlich.
Also ich habe insgesamt 4 Kinder und 3 davon leben bei mir. So, ja. Ja, es gibt 250.000 alleinerziehende Männer in Deutschland. So, für mich ist es weiß ich nicht, denk dann immer an die Muttis, die alleinerziehend sind. So, für die ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Warum? Ich wehre mich auch dagegen, dass ich sage, also sie als Mann, als Alleinerziehender, dann denke ich sowieso, ich als Mann. Das ist in dem Fall völlig egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin.
Na, wir fragen ja häufig, also das ist irgendwie so drin, dass man...
Ja, bei Frauen setzt man voraus, du bist halt alleinerziehend. Beim Mann sagt man, also das ist ja eine ganz große Leistung. Ich habe eine Mutti, die wohnt bei mir um die Ecke, die hat auch 4 Kinder. Also wirklich 4 Kinder, die bei ihr wohnen. Da sitze ich da und ich bewundere die Frau und vergesse dann oft, dass bei mir ja genauso ist.
Ja, genau. Wie gucken Sie auf das Geschaffte? Also das ist ja auch, haben wir am Anfang drüber gesprochen, Depression, man macht sich so klein.
Ja.
Also das zu schaffen, jetzt ohne weiblich oder männlich, das muss man jetzt ja gar nicht. Aber so, wenn man auf ihr Leben guckt. Sie, können Sie stolz darauf sein inzwischen?
Ja. Also ich kann auch Komplimente entgegennehmen. Hätten Sie jetzt vor einem Jahr gesagt, irgendwie, Sie sehen nett aus oder tolle Jacke oder so, das wäre durch mich durchgegangen. Als Depressiver verstehst du das nicht. Du hast diese Emotionen nicht. Also man denkt dann auch, du lügst doch gerade. Das machst du doch jetzt nur, um mir eine Freude zu machen oder so. Und ich kann ja unterscheiden zwischen wirklich Geschleime, so, das kann ich nicht leiden, aber ein richtig schönes Kompliment kann ich annehmen. Und dann mache ich immer eine Pause und dann denke ich so, jetzt musst du dich bedanken dafür. So. Und zwar so, dass das Gegenüber versteht, der hat das angenommen gerade.
Ja. Mit Kurt Krömers Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst über seine Depressionen haben wir angefangen hier in unserem Gespräch. Zum Schluss möchte ich das auch nochmal ansprechen, gerade auch das Buch, weil Sie Ihr Buch enden mit Tipps und Adressen.
Ja, wichtig. Ja, sehr wichtig. Also die wichtigste Ansage für mich, was ich überhaupt nicht wusste, ist, wenn du denkst, du bist depressiv oder wenn du da eine Ahnung hast oder dir wurde das gesagt, man kann erstmal zum Hausarzt gehen. Man muss nicht gleich in die Notaufnahme oder so, man muss nicht gleich sich einen Psychologen suchen, einen Psychiater oder so. Man kann zum Hausarzt gehen, der stellt dir 5, 6 Fragen und der kann das einschätzen gut, ob es eine leichte, mittlere oder schwere.
Und das ist einfacher, zum Hausarzt zu gehen als zu einem Psychiater, ne?
Ja, weil wir natürlich wissen, irgendwie es ist erstmal schwierig, jetzt einen Termin zu bekommen beim Psychiater. So, ne? Das wäre jetzt auch nochmal eine Stunde irgendwie wert, darüber zu sprechen, wie kommst du eigentlich in die Klinik? So, warum ist denn das nicht möglich? Ich habe es ehrlicherweise reingeschrieben, ich bin Privatpatient, bei mir ging es ein bisschen schneller. So, ne? Ist eine Sache, wo ich mich fast für schäme und sage, ich muss es in das Buch mit reinschreiben, weil diese Odyssee musste ich nicht machen. Also ich war nicht mal in der Lage, einkaufen zu gehen. Ich war nicht in der Lage, 6 Sachen, die auf meinem Zettel standen, einzukaufen. Und dann frage ich mich, wie soll ich das denn über ein halbes Jahr schaffen, irgendwo anzurufen, genau das zu machen, was sich ein Depressiver nicht traut oder eingesteht, dass man sagt, bitte hilf mir. So. Ich habe Phasen gehabt, wo ich dachte, ich gehe jetzt einfach in die Notaufnahme, lass mich auf den Boden fallen und sage, ich kann nicht mehr. Kümmert euch, ist mir scheißegal, wo ich hier bin. Auch das kannst du gerne machen, wenn du zum Beispiel suizidal bist oder jemanden hast, der kurz davor steht, sich das Leben zu nehmen oder schon darüber spricht, sofort packen in die Notaufnahme, weil das ein Hilferuf. Bitte nicht verwechseln mit Hysterie oder jetzt übertreibt er oder sie wieder. Jetzt kommt die Drama-Queen, ne? Das hört man ganz oft, hysterisch. Jetzt ist er oder sie hysterisch. Nein, das ist ein Hilferuf.
Mit diesen Tipps endet das Buch und der letzte Tipp ist eine Adresse für Angehörige. Was ist denn der wichtigste Tipp für Angehörige?
Ist schwierig. Also ist wirklich schwierig, weil das ist dann wie beim Alkoholiker. Du bist halt dann so co-abhängig, ne? Wenn du mit einem Alkoholiker zusammenlebst, du hast das gleiche Problem. Es ist schwierig, weil die Depression, das habe ich ja gerade schon gesagt, sie machen mir als Depressiver ein Kompliment. Ich denke dann, du lügst so, oder du willst mir Böses oder du machst dich über mich lustig oder so, weil du gerade gesagt hast, du siehst ja gut aus oder hast du abgenommen oder so. Also das ganze Internet ist ja voll mit Seiten wie zum Beispiel die Deutsche Depressionshilfe. So. Und da sind, was toll ist, so Erfahrungsberichte von Leuten, die depressiv sind oder Depressionen hatten. Und das würde ich einem Depressiven einfach mal ausdrucken und hinlegen und gucken, vielleicht sieht er sich drin wieder. So. Ich bin nicht alleine, ist ganz wichtig. Hört sich total profan an, dass ein Depressiver unter Milliarden von Menschen auf der Welt sich hinstellt und sagt, das ist ein Problem, das hab nur ich. So. Und allein dieses Mensch, da ist in einer anderen Stadt eine Frau, ein Mann, die hat genau das Gleiche, das hilft. Auch sich zu öffnen, zu sagen, das ist irgendwann, ich würde gerne, dass dieses Interview, was wir hier führen, in 5 Jahren gehört wird von Leuten, die sich totlachen darüber und sagen, mein Gott, wie waren die verklemmt damals.
Ja, das ist eine gute Hoffnung. Also, und hoffentlich dauert es nicht 5 Jahre. Das Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst von Kurt Krömer ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Ich danke ganz herzlich für den Besuch hier.
Dankeschön, danke Ihnen.